Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Ein Grüezi und ein herzliches Willkommen, liebe Hörerfamilie am Mikrofon, ist Andrea Marti. Stellen Sie sich vor, es gäbe einen Ort, an dem 2000 Jahre Weisheit, Geschichte und göttliche Inspiration auf wenigen Seiten zusammengefasst sind. Kein langes Suchen, keine vagen Antworten. Nur die pure und zuverlässige Wahrheit des katholischen Glaubens. Der Katechismus der katholischen Kirche ist nicht einfach nur ein trockenes Regelbuch. Er erklärt uns in 4 Abschnitten unseren Glauben, wie wir Gott real begegnen können, in den heiligen Sakramenten, wie wir ein immer besserer Mensch werden können und wie wir zu Gott beten sollten. Unser geschätzter Referent, Kaplan Dr. Tobias Hauenstein, referiert in Anlehnung zum kleinen Katechismus der katholischen Kirche von Pater Martin Ramm, FSSP. Viel Freude und Erbauung.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Glaubensfamilie, Sie hören Kaplan Tobias Hauenstein. Ich bin 48 Jahre alt, bin aus Bayern und wohne und arbeite als Diözesanpriester im kleinen Erzbistum Vaduz in Liechtenstein. Es freut mich sehr, dass ich diese Reihe machen darf, der kleine Katechismus des katholischen Glaubens. Die zweite Folge hier, die erste Folge ist eine etwas längere Einführung gewesen. Und dann noch die erste Frage, wozu sind wir auf Erden? Um Gott zu erkennen, zu lieben, zu dienen und einst in den Himmel zu kommen. Das ist unsere Aufgabe als Priester, dass wir die Menschen an den Himmel erinnern. Ein schönes Beispiel habe ich noch gefunden. Leider vergessen so viele Menschen eben das höchste Ziel. Zum heiligen Philipp Neri bitte für uns. Gestorben 1595 kam einmal ein Student namens Franz Sparazza und bat ihn um eine Unterstützung. Der Heilige beschenkte ihn und fragte, was er werden wolle. Der Student erwiderte, ich werde Advokat werden, also Rechtsanwalt. Der Heilige fragte, und was dann? Der Student sprach, dann werde ich mir durch meine Beredsamkeit Geld verdienen. Der Heilige fragte weiter, was dann? Der Student sprach, dann werde ich im Alter ein bequemes Leben haben. Und wieder fragte der Heilige, ja, was dann? Da wurde der junge Mann traurig und sprach mit beklommener Stimme, dann muss ich einmal sterben. Und noch einmal sprach der Heilige, und was dann? Jetzt schwieg der Jüngling und ging nachdenkend und traurig davon. Die Worte, was dann, klangen ihm stets in den Ohren. Er konnte sie nie aus dem Sinn bringen. Aus ihm wurde später ein frommer und tugendhafter Mann. Das Schönste kommt zum Schluss. Wir sind schon auf dem Weg zum Himmel sozusagen. Ich habe mir auch vorgenommen, dass ich immer mal ein bisschen kleines Gebet hier einbinden möchte. Ich habe einmal gelesen, dass ein Heiliger, ich möchte mich natürlich nicht mit den Heiligen vergleichen, aber die Idee fand ich so gut, dass er jedes seiner Predigten mit einem kleinen Gebet beendet hat und das mache ich seitdem auch seit vielen Jahren. Das ist meistens ein kurzes Gebet, dass Gott uns barmherzig sein möge auf die Fürsprache Mariens und des heiligen Josef. Die Heiligen liegen mir sehr am Herzen. Und sie können und wollen uns sehr viel helfen und ich habe auch beschlossen, dass ich immer mal dann kurz einige Heilige eben anrufen werde. Ja, wenn man sich dann vergleicht mit den Heiligen, sieht man, dass man so gut wie nichts ist und ja, ist schon auch eine große Herausforderung und eine große Verantwortung, als armer Sünder dann als Lehrer des Glaubens agieren zu wollen, zu sollen. und da können die Heiligen uns sicher sehr viel helfen. Heiliger Johannes Chrysostomos, bitte für uns, wenn Sie das hören, können Sie auch bitte für uns sagen und dann helfen die Heiligen auch, dass diese Glaubensreihe halbwegs gelingt. Heiliger Patrick, bitte für uns. Heiliger Petrus Canisius, bitte für uns. Heiliger Johannes der Evangelist, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heiliger Petrus Chrysologos, bitte für uns. Die zweite Frage hier heißt: Was müssen wir tun, um in den Himmel zu kommen? Um in den Himmel zu kommen, müssen wir an Gott glauben. Zweitens, seine Gebote halten. Und drittens, die Gnadenmittel gebrauchen. Ich bin jetzt seit 16 Jahren Religionslehrer. Ich habe mit Tausenden von Schülern den Katechismus schon durchgemacht. Und das Praktische daran ist, dass man dann die Antworten eigentlich auswendig weiß. Mir fällt das sowieso auf, dass anscheinend in der Schule kaum mehr etwas auswendig gelernt wird. Meine Eltern, die haben am humanistischen Gymnasium noch ganze ellenlange Gedichte auswendig gelernt. Vermute mal, das wäre schon eine ganz gute Übung. Und wie sie eine Sprache nicht sprechen können, wenn sie nicht die elementare Grammatik und die wichtigsten Worte auswendig gelernt haben, so können wir auch im Glauben schwer bestehen, wenn wir nicht die grundlegenden Wahrheiten des Glaubens wirklich auch so fest wissen, dass sie wie auswendig gelernt in unserem Gedächtnis sind. Ich habe schon in der ersten Folge gesagt, dass eben mich orientiere am kleinen Katechismus des katholischen Glaubens vom Pater Martin Ramm von der Petrusbruderschaft und dass man den auch gratis bestellen kann. Und die Fragen sollte man wirklich lernen. Und unter Petrus Verlag, klein und zusammengeschrieben.de, kann man eben dieses wunderbare Büchlein bestellen. Neben vielen anderen guten Büchern und einem großen Sortiment von Gratisschriften. Wenn es hier heißt, dass wir an Gott glauben müssen in dem Sinn, dann heißt das, wir müssen das glauben, was Gott geoffenbart hat. Das kommt später noch dran. Um Gott zu lieben und zu dienen, sollen wir die Gebote halten, die er ja selbst zu halten befohlen hat. Beten, und da wir eben der göttlichen Gnade bedürfen, Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, so müssen wir auch die Gnadenmittel gebrauchen, die Gott zu unserem Heil verordnet hat. Glauben, was Gott geoffenbart hat, seine Gebote halten und die Gnadenmittel gebrauchen, bildet den kurzen Inbegriff dessen, was man mit dem Ausdruck christliche Religion bezeichnet. Das ist hier eine Erklärung aus einem anderen guten Katechismusbuch. Ich habe schon in der ersten Folge gesagt, dass der Katechismus bekämpft wird, dass man so herumgetan hat, oftmals, als ob das etwas Rückständiges und Veraltetes wäre. Es ist natürlich überhaupt nicht rückständig und veraltet. Vor allem dieses Frage-Antwort-System ist eben bewusst von der Kirche so eingeführt worden und über viele, viele Jahrhunderte eben auch durchgeführt worden, weil es bekanntermaßen, erprobtermaßen besonders gut geeignet ist, um sich die Fragen eben zu merken. Die wichtigsten Dinge aus dem kleinen Katechismus sollte man durchaus dann auswendig wissen. Wozu sind wir auf Erden? Zack, 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 zack. Zu diesem Thema, kurz ein Einschub noch, hat der berühmte Kanzelredner und Radioprediger Pater Dr. Suso Braun, ein Kapuziner, eben einmal Stellung genommen. Er hat gesagt, Zitat, die siebenmal Klugen dieser Welt meinen zwar, es sei eine Quälerei, dass man den Kindern zumutet, den Katechismus auswendig zu lernen. Ich finde, dass das gar keine Quälerei war, sondern sehr vernünftig. Denn ich weiß, und das gilt nicht nur für den Religionsunterricht, sondern auch für jedes profane Fach, ich weiß nur das, was ich meinem Gedächtnis eingeprägt habe. was ich also auswendig weiß, was ich abfragbar, verfügbar in meinem Gedächtnis habe. Mein religiöses Wissen reicht nur so weit, als ich weiß, was die Kirche mich lehrt und was meinen Glauben ausmacht. Der Katechismus sollte uns neben der Heiligen Schrift durch das Leben begleiten. An Gott glauben. Im Glauben erkennen wir das Ziel. Die Gebote halten, die Gebote weisen uns den Weg. Das ist keine Bevormundung jetzt von Gott, wenn er uns die 10 Gebote gibt. Das ist wie bei einem Aufstieg auf einen anspruchsvollen und durchaus gefährlichen Berggipfel. Da würde auch keiner sagen, dass die Warnschilder jetzt eine Bevormundung sind. Gott will, dass wir in den Himmel kommen. Gott will, dass wir gerettet werden. Und deswegen hat er uns die Wegweiser, die 10 Gebote gegeben. Die Gnadenmittel gebrauchen, das ist besonders schön. Ich kann das an dieser Stelle schon einmal erwähnen. Die 3 Gnadenmittel sind das Gebet und die Sakramente und die Sakramentalien. Gebet, 7 heilige Sakramente, die von Jesus selbst kommen, und Sakramentalien. Und die Sakramentalien, was ist das? Sakramentalien sind Segnungen, Weihungen und auch gesegnete oder geweihte Gegenstände. Gott will, dass alle Menschen selig werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. 1 Timotheus 2. Ist doch besonders schön hier. Gott will, dass wir zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Gott achtet unseren freien Willen. Unser Heil hängt davon ab, ob wir unsere Freiheit gut gebrauchen. Der heilige Augustinus, bitte für uns, hat einmal ein schönes Zitat gesagt unter vielen. Gott, der dich ohne dich erschaffen hat, will dich nicht ohne dich erlösen. Gott hat dich nicht gefragt, ob du existieren willst. Du bist jetzt einmal da. Aber er kann dich nicht in den Himmel bringen, wenn du nicht selber das auch willst und mitarbeitest, sozusagen. Selig, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Wir machen an dieser Stelle eine kurze Pause. Thank you. Ich habe verschiedene Katechismen hier, alle sind sehr erprobt. Ich möchte auch noch einmal darauf hinweisen, dass der heilige Papst Johannes Paul II. Eben auch diesen innigen Wunsch hatte, dass wieder einmal ein überarbeiteter Katechismus der Kirche zur Verfügung gestellt wird. Der Weltkatechismus des heiligen Papstes Johannes Paul II. Ist ein sehr großes Unterfangen gewesen, sehr, sehr viel Arbeit eben ist dort hineingeflossen. 1992 erst veröffentlicht und dann 1993 auf Deutsch. Und die endgültige, maßgebliche lateinische Fassung ist dann 1997 herausgegeben worden. Und dadurch, dass eben dieser große Weltkatechismus schon sehr umfangreich ist, hat man dann noch eine Kurzfassung, ein sogenanntes Kompendium gemacht, das 2005, kurz nach dem Tod von Johannes Paul II. Unter Papst Benedikt XVI. Veröffentlicht worden ist, wesentlich kürzer und im Frage-Antwort-Stil verfasst. Drei kurze Punkte noch zu dieser Frage. Um das noch einmal zu vertiefen, an Gott glauben. Markus 16,16, wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Ein starkes Wort, aber das sage nicht ich, das sagt Jesus und das ist ja die Wahrheit. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Dann die Gnadenmittel. Jesus hat gesagt, Johannes 15,5, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und die Gebote, auch das ist biblisch bestens fundiert, Matthäus 19. Willst du zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Willst du in den Himmel kommen, dann halte die Gebote. Und dadurch, dass wir das eben schwer hinbekommen, immer auf dem Weg der Gebote zu bleiben, hat uns Gott die Gnadenmittel gegeben. Und bei den sieben heiligen Sakramenten ist ja dann besonders wichtig die heilige Kommunion, so oft wie möglich, am besten jeden Tag, und die heilige Beichte. Wovon handelt ein Katechismus? Frage 3. Der Katechismus handelt also vom Glauben, von den Geboten und von den Gnadenmitteln. Wir kommen zur Frage 4. Was heißt Glauben? Glauben heißt Gott vertrauen und sicher für wahr halten, was er geoffenbart hat und durch die Kirche zu glauben lehrt. Das ist hier eine kurze Frage, eine kurze Antwort, aber da steckt natürlich wieder sehr viel drin. Wenn ich dann das den Schülern versucht habe zu erklären, habe ich gesagt, wenn man jetzt einen fragen würde, hallo, glauben Sie an Gott? Und er sagt, naja, irgendetwas wird es schon geben. Dann ist das kein Glaube eben im katholischen Sinn. Wir vertrauen Gott, wir glauben nicht irgendetwas, wir glauben das, was Gott selbst gesprochen hat, was Gott geoffenbart hat. Offenbaren heißt unbekannte Wahrheiten mitteilen. Die Menschen sind auch in rein irdischen Dingen auf den Glauben, in Anführungsstrichen, angewiesen. Viele sind noch nie in Amerika gewesen. Auf die Autorität des Lehrers hin nehmen sie aber an, dass der Erdteil Amerika wirklich vorhanden ist. Ich kann das nicht beweisen oder erforschen, ob es diesen Erdteil gibt. Auch geschichtliche Ereignisse von früher müssen wir auf das Zeugnis anderer annehmen oder auch nicht. Ja, meiste wird schon stimmen, was man uns erzählt. Soll der Glaube vollkommen sein, so darf er nicht nur beschränkt werden auf das Fürwahrhalten von Wahrheiten. Die verschiedenen Glaubenswahrheiten müssen unser Verhältnis zu Gott persönlicher gestalten. Mit anderen Worten, wir müssen nach dem, was wir glauben, auch leben. Jede religiöse Wahrheit muss unsere Verbindung mit Gott noch inniger gestalten. Der Glaube ist also eine Antwort des Menschen auf den Aufruf Gottes, ihm nachzufolgen. Glaube ist nicht Wissen, das ist auch klar. Glauben heißt eben überzeugt sein von Dingen, die man nicht sehen kann. Er ist auch nicht das Gleiche wie meinen oder vermuten. Wir glauben also auf die Autorität Gottes hin. Wenn wir schon dem Lehrer in der Schule glauben oder dem Professor an der Universität, dass das, was er uns gerade erzählt über eine Wissenschaft stimmt, Und ja, ein Mensch kann immer mal Fehler machen. Gott kann natürlich keine Fehler machen. Wir müssen alles glauben, was Gott geoffenbart hat, das Freudige und das Ernste, das, was wir begreifen und das, was wir vielleicht nicht ganz begreifen können. Der Heiland Jesus Christus hat selbst einmal zwei Jünger getadelt, Lukas 24, O ihr Unverständigen, wie schwer wird es euch, alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Wie schwer fällt es euch, sozusagen alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Es kommt hier darauf an, dass man dann wirklich Zugang zum authentischen katholischen Glauben hat. Das habe ich schon so oft gesagt, der Pfarrer A sagt das, der Pfarrer B sagt das und der Pfarrer C sagt das. Interessant ist wirklich nur das, was katholisch eben ist. Und wenn man da dann wirklich einmal fit ist, dann kann man nicht mehr leicht verwirrt werden. Die Bibel warnt selbst eben davor, es werden viele falsche Messiasse kommen, es werden viele falsche Lehrer kommen, selbsternannte Propheten. Der heilige Paulus, der große Lehrer, bitte für uns, hat ja ausdrücklich davor gewarnt, wenn jemand ein anderes Evangelium predigt als das normale katholische Evangelium, dann sogar wenn es ein Engel sein sollte, was natürlich jetzt nicht möglich ist, soll er verflucht sein. Die nächste Frage ist dann folgerichtig, warum glauben wir, was Gott geoffenbart hat? Was Gott geoffenbart hat, glauben wir, weil Gott nicht irren und nicht lügen kann. Gott ist heilig, sein Wort ist sicher wahr. Gott enttäuscht niemanden, der auf ihn vertraut. Nichts in unserem katholischen Glauben ist gegen die Vernunft, also unsinnig. Einige Glaubenswahrheiten sind aber so hoch und erhaben, dass sie den menschlichen Verstand übersteigen. Da können wir auch dann die anderen Religionen einmal abprüfen. Gibt es da Sachen, die wirklich der Vernunft widersprechen? Zum Beispiel klar, dass das nicht der Vernunft eben entsprechen kann, wenn jemand sagt, dass Männer mehr wert sind als Frauen. Wie das zum Beispiel im Hinduismus gelehrt wird, dass ist völlig unvernünftig. Männer und Frauen sind verschieden, aber sie haben natürlich die gleiche Würde, den gleichen Wert in den Augen Gottes. Die Bibel ist ja sehr klar auch die katholische Lehre, eben, dass wir streng verpflichtet sind, sozusagen an Gott zu glauben. Die Bibel sagt ja selbst im Alten Testament, es ist unmöglich ohne Glauben, Gott zu gefallen. Wer nicht glaubt, lehnt sich gegen Gott auf. Daher ist der Unglaube eine sehr schwere Sünde. Wir sind auch verpflichtet, eben alle Wahrheiten, die Gott geoffenbart hat und durch die Kirche zu glauben lehrt, zu glauben. Also bei den Dogmata, wenn die Kirche mal ein Dogma eben verkündet, kann man nicht sagen, das glaube ich jetzt und das glaube ich nicht. Es ist genau das, was der Heretiker machen würde. Der wählt dann aus, das gefällt mir wie beim Buffet, das glaube ich und das andere glaube ich nicht. Gibt es ein schönes Gebetlein hier, O mein Gott, ich glaube an dich, weil du die ewige Wahrheit bist. Also heißt Glauben im religiösen Sinn, dass wir Dinge für wahr halten auf die untrügliche, auf die ja unendliche, könnte man sagen, Autorität Gottes. Glauben im vollen christlichen Sinn heißt, alles, was Gott geoffenbart hat, auf die Autorität Gottes hin für wahr halten. Dann lesen wir eine Bibel, die eine vernünftige Übersetzung eben hat. Da war die Kirche früher auch etwas strenger. Das kann man durchaus auch einmal erwähnen, dass man nicht einfach irgendeine Bibel lesen kann. Zum Beispiel die Zeugen Jehovas oder andere haben natürlich eine ganz veränderte Bibel. Die Bibel sollte katholisch geprüft sein und dann eben von der Kirche zum Lesen eben anempfohlen und dann eben auch, was die Kirche lehrt, also dann der unverfälschte, normale katholische Glaube. Und dann haben wir diese beiden Quellen und dann sind wir hundertprozentig sicher auf dem guten Weg. Wir machen an dieser Stelle noch einmal eine kurze Pause. Das Thema Glauben ist ja eigentlich ein fast unerschöpflich großes Thema. Hab mal mit der Inge Türk aufgesprochen, ganz tapfere Glaubensverteidigerin, die Witwe vom Professor Dr. Max Türk auf. Und dieser Mann hat ja wirklich Geschichte geschrieben, auch er war ein hoch ausgezeichneter Forscher, hat die höchsten Preise gewonnen in physikalischer Chemie und hat dann eben beschlossen, dass er, als er gläubig geworden ist, auch ganz öffentlich für seinen Glauben Zeugnis ablegt. Seine Wissenschaftskarriere hat das wohl nicht so gut getan, aber für den heiligen Glauben und die Rettung der Seelen hat er sicherlich sehr, sehr viel getan durch Vorträge, durch sein Zeugnis, durch spannende Bücher, die er geschrieben hat. Ich habe mal einen Vortrag von ihm gehört und da hat er gesagt, ich habe so viel darüber nachgedacht, warum der eine glaubt und der andere nicht glaubt. Und ich kann nur zu dem einen Schluss kommen, weil der nicht glaubt, nicht glauben will, weil er nicht will, dass es einen Gott gibt über ihm. Ich entscheide selbst, was ich am Sonntag mache. Ich lasse mir doch nicht vorschreiben, dass ich da jeden Sonntag in die Kirche gehen soll. Ich beichte doch nicht meine Sünden, das ist ja lächerlich. Erstens mal habe ich keine. Wieso soll ich einem Priester da die Sünden beichten? Der hat ja vielleicht noch mehr Sünden als ich. Das hört man ja oft in unserer Zeit. Sehr schön, sehr tröstlich, dass noch an dieser Stelle ist, dass die Kirche natürlich ganz klar sagt, dass jeder so viel Gnade von Gott bekommt, dass er seine unsterbliche Seele retten kann. Das sind dann viele verborgene, geheimnisvolle Dinge. Was man von jedem erwarten kann, ist eben, dass er gut lebt, dass er sich bemüht, das Gute zu tun und das Böse zu meiden. Und der wirklich eben vernünftig lebt, kann sehr leicht die Gnade des Glaubens bekommen. Ein Beispiel hier noch vom heiligen Franz Xaver. Bitte für uns, als der heilige Franz Xaver, Schutzpatron der Missionare, zum ersten Mal in Japan das Evangelium verkündete, klagten die Einwohner, dass Gott sie so lange vergessen habe und dass ihre Väter ohne Glauben gestorben und somit verdammt seien. Stimmt natürlich nicht, dass jeder, der noch nichts gewusst hat vom Christentum, in der Hölle ist. Das wäre ja gotteslästerlich, gleichsam so etwas zu sagen. Der Heilige erklärte, wenn sich eure Väter von ihrer Vernunft und ihrem Gewissen haben leiten lassen, dann hat sie Gott ohne Zweifel innerlich erleuchtet, sodass sie nicht ohne Glauben gestorben sind. War dies nicht der Fall, dann sind sie mit Recht verdammt. Jeder Mensch ist mit Gott verbunden, keiner ist im luftleeren Raum. Jeder Mensch hat auch ein Gewissen und jeder Mensch kennt das auch, dass im Gewissen sich etwas tut, meistens wohl als ein schlechtes Gewissen. Ich frage dann immer die Schüler, wer hat schon einmal ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn ihr es sagen möchtet. Es ist noch nie gewesen, dass da einer dabei gewesen wäre, der sich nicht gemeldet hätte. Auch der heilige Thomas von Aquin, bitte für uns, sagt, wenn auch jemand, der in Wäldern und unter wilden Tieren aufgewachsen wäre, nur seiner Vernunft folgen und das Gute tun und das Böse meiden würde, so kann man sicher annehmen, dass ihm Gott das zu glauben Notwendige mitteilen werde, entweder durch innere Erleuchtung oder durch Zusendung eines Glaubensboten. Ein schönes Beispiel habe ich noch gefunden, auch aus der Beispielsammlung zum Thema Glauben. In der Regel bedient sich Gott gewöhnlicher, oft unscheinbarer Mittel, um den Menschen zum Glauben zu führen. Zum berühmten Prediger der anglikanischen Hofkirche, Kardinal Manning, spätere Kardinal, 1892 gestorben, kam eines Tages eine Frau und gab ihrer Verwunderung Ausdruck, dass er noch nie über den Heiligen Geist gepredigt habe. Sie bat ihn, er möge doch einmal eine Predigt über den Heiligen Geist halten. Manning versprach ihr, das zu tun. Er suchte nun in den theologischen Büchern der anglikanischen Kirchengemeinschaft, fand aber hier keine befriedigende Belehrung über den Heiligen Geist. Er nahm dann katholische Werke zur Hand und in diesen fand er die betreffende Lehre gründlich behandelt. Er las in diesen Büchern weiter und kam nun zur Erkenntnis, dass die katholische Kirche die einzig wahre sei. Er trat 1851 zur katholischen Kirche über, wurde katholischer Priester, später Erzbischof von Westminster und Kardinal. Jene schlichte Frau war offenbar ein Werkzeug, dessen sich Gott bediente, um dem berühmten englischen Prediger das Licht des wahren Glaubens zu vermitteln. Dass Gott sich gern schlichter Mittel bedient, um jemanden zum Glauben zu führen, beweisen auch folgende Fälle. Zum König Herodes und zu den Bewohnern Jerusalems sandte Gott Heiden, nämlich die heiligen drei Könige, nicht aus dem Volk der Juden, die Gott berufen hatte. Als Verkündiger der Geburt Christi zum Volk der Römer schickte Gott deren Untertanen Juden. Damals waren die Römer ja eben die Beherrscher der Juden, als das besetzt war, die noch dazu ungebildete Männer waren als Glaubensprediger. Stolze Menschen werden dadurch leicht irre. Das ist halt so, wie die Bibel ja auch sagt, dass Gott eben die Kleinen und Demütigen auserwählt und nicht die aufgeblasenen Eingebildeten. Wir kommen dann zur letzten Frage, eben für diesen zweiten Katechismusabschnitt. Durch wen hat Gott sich offenbart? Gott hat zu uns gesprochen, Gott hat sich gezeigt. Gott hat sich geoffenbart. Die Antwort ist die, Gott hat sich geoffenbart erstens im Alten Bund, Altes Testament, durch die Patriarchen und Propheten, zweitens im Neuen Bund, also im Neuen Testament, durch Jesus Christus und durch seine Apostel. Die Patriarchen, da steckt das Wort Pater drin, Vater, das sind die Väter unseres Glaubens, die großen Gestalten des Alten Testaments, Abraham und wie sie alle heißen. Die Propheten, kennen Sie auch aus der Bibel, die großen Propheten, die kleinen Propheten. Das hat nichts mit der Körpergröße zu tun, sondern auch eben mit dem Umfang ihrer Schriften in der Bibel. Da gibt es Propheten mit wenigen Seiten und Propheten mit großen Büchern. Schon der erste Mensch, Adam, hat Offenbarungen erhalten, dann auch Noah, Abraham, Moses und die verschiedenen Propheten, wie zum Beispiel Jesaja, Jeremia, Daniel. Besonders schön auch, was der heilige Paulus hier schreibt. Mehrmals und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern durch die Propheten geredet. Zuletzt aber in diesen Tagen hat er zu uns geredet durch seinen Sohn, Hebräer 1,1. Was Gott durch seine Gesandten und seinen eigenen Sohn uns sagen lässt, ist übernatürliche Offenbarung. Was er uns zu erkennen gibt aus der sichtbaren Welt und aus dem Gewissen, ist natürliche Offenbarung. Ich sehe, dass ich doch noch ein bisschen weiterkomme von der Zeit her. Die siebte Frage und die achte Frage gehen auch noch. Wer lehrt uns Nummer 7, was Gott geoffenbart hat? Was Gott geoffenbart hat, lehrt uns die katholische Kirche. Das ist dann für viele eben nicht mehr so leicht zu hören, wenn wir als katholische Menschen dankbar und demütig sagen, dass die katholische Kirche die Kirche Jesu Christi ist. Die Kirche, die als einzige sozusagen zurückgeht, bis zu Jesus 33 eben gegründet nach der Kreuzigung, Auferstehung, Himmelfahrt und Sendung des Heiligen Geistes. Die Kirche, die eben strammen Schrittes auf ihren 2000-jährigen Geburtstag zumarschiert. Wir schreiben hier das Jahr 2026. Und die letzte Frage, die auch noch sehr wichtig ist, wo ist enthalten, was Gott geoffenbart hat? Was Gott geoffenbart hat, ist enthalten erstens in der Heiligen Schrift, also in der Bibel, und zweitens in der mündlichen Überlieferung, also in der Tradition. Das ist hier noch ein wichtiger Punkt auch. Also die Kirche schöpft aus diesen beiden Gefäßen. Die Kirche hat zwei Ströme, zwei Flüsse einer Quelle. Die Heilige Schrift und die mündliche Überlieferung, Tradition. Und da sieht man dann auch, dass das nicht stimmen kann, was dann unsere Freunde, die evangelischen Christen, sagen, die dann eben mit ihrem Sola-Prinzip, also nur Sola Christus, nur Christus, keine Maria, Sola Scriptura, nur die Schrift, nur die Bibel und sonst nichts. Das kann man leicht beweisen, dass das gar nicht stimmen kann. Denn die Bibel sagt ja selber etwas ganz anderes. 2 Thessalonicher schreibt der heilige Paulus, bitte von uns, steht fest, Brüder, und haltet euch an die Überlieferung, die ihr gelehrt wurdet, sei es durch ein Wort, sei es durch einen Brief von uns. Der heilige Paulus legt eben Zeugnis ab dafür. Es gibt das Geschriebene, den Brief. Einige seiner Briefe sind ja dann auch in die Bibel eben eingegangen. Und es gibt das Wort oder auch Tradition, wie die Kirche sagt, ist eben auch das, was eben die Apostel aus dem Mund von Jesus gehört haben. Gibt es auch ein spannendes Beispiel dazu, wo der heilige Paulus an einer Stelle in der Bibel sagt, er zitiert ein Herrenwort, also ein Wort von Jesus Christus, der gesagt hat, geben ist seliger als nehmen, ein wunderschöner Satz. Und das finden wir nur an dieser Stelle, das steht in keinem Evangelium drin. Ich weiß jetzt nicht, wo der heilige Paulus das aufgeschnappt hat, aber er zitiert hier eben ein Herrenwort, das er selbst aus dem Mund von Jesus eben vernommen hat. Am Anfang steht die mündliche Überlieferung, das ist klar. Es hat dann auch eben eine gewisse Zeit gedauert, bis die Bibel geschrieben worden ist. Jesus stirbt im Jahr 33, dann hat es, ja, ist schwierig zu sagen, die Wissenschaftler streiten darüber, ich bin kein Bibelwissenschaftler, sagen wir halt mal 15 bis 20 Jahre gedauert, bis man die Bibel angefangen hat zu schreiben, aber am Anfang steht die mündliche Überlieferung, wie gesagt. Der Heiland Jesus und seine Apostel haben in Gespräch und Predigt das Wort Gottes verkündet. Es gab Christen, bevor die Heilige Schrift des Neuen Bundes, also die Bibel, das Neue Testament überhaupt geschrieben war. Der Heiland befahl den Aposteln, seine Lehre zu predigen, geht hinaus in alle Welt und predigt die frohe Botschaft allen Geschöpfen. Es kann auch nicht alles in der Bibel stehen, also dieses nur die Bibel, ja, stimmt hinten und vorne nicht. Der heilige Johannes schreibt am Schluss seines Evangeliums, es gibt noch vieles, was Jesus getan hat. Wollte man das im Einzelnen niederschreiben, so würde, glaube ich, die Welt die Bücher nicht fassen können, welche da zu schreiben wären. Johannes 21. Und Paulus mahnt die Christen von Thessalonik. Das wiederhole ich auch gern noch einmal. Steht fest, Brüder, haltet euch an die Überlieferungen, die ihr mündlich oder schriftlich von uns kennengelernt habt. Danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute, gottesreichen Segen für die Zukunft, dass Sie stets stärker werden in Glaube, Hoffnung und Liebe.
Es segne und beschütze Sie und alle Ihre Anliegen. Der allmächtige und gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen.
Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib.
Amen.
Amen. Ja, liebe Hörerfamilie, somit sind wir am Ende der heutigen Folge unseres Katechismusunterrichts angekommen. Diesen kleinen katholischen Katechismus von Pater Martin Ramm, FSSP, können Sie kostenlos beim Petrus Verlag www.petrusverlag.de bestellen. So danken wir ganz herzlich Kaplan Dr. Tobias Hauenstein und Pater Martin Ramm für ihre wertvolle Arbeit, ihr Apostolat und ihre journalistische Tätigkeit. Wir wünschen den besonderen Segen Gottes an der Hand Marias, vergelt's Gott und alles
Gute. Pürzi Gott.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.